Hallo Mairi.
Hallo Gunnar.
Na, da haben wir uns wieder zusammengefunden nach so langer Zeit.
Und was hat uns zusammengebracht? Ich fürchte, es war wieder ein Buch.
Ein Spielbuch war es wieder, genau. Und diesmal ist es ein ganz anderes Spielbuch als das letzte Mal. Ein gewichtigeres Werk, möchte ich sagen.
Ja, also in der Version, die ich hier habe, mit Hardcover und dergleichen, ist es, glaube ich, als Nahkampfwaffe zu verwenden.
Oh, boah, du hast eine Hardcover-Version?
Ja.
So ein Luxusbuch,
ja, ja.
Geil. Also die Special Edition dann sozusagen.
Ich habe eine sexy Ausgabe, lass mich mal gucken, von wann die ist. Also es gibt ja sogar eine richtig Special Edition oder gab es irgendwie zwischenzeitlich?
Die CD gab es eine.
Genau, mit ganz viel Zusatzkram. Ah, die 9. Auflage ist das hier.
Ah. Meine ist die überarbeitete und erweiterte 6. Auflage vom Mai 2017. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass es sein könnte, dass wir unterschiedliche Versionen haben jetzt.
Okay.
Also die Auflagen sind zumindest teilweise revidiert worden und redigiert worden. Also die erste Auflage war wohl die, die logischerweise noch am meisten Bugs hatte und die sind dann gefixt worden mit Community-Feedback, so wie ich das verstehe. Das Buch heißt Die Reiter der schwarzen Sonne, habe ich das überhaupt schon gesagt. Und es kann sein, dass das von Auflage zu Auflage noch weiter verändert wurde und dann erleben wir vielleicht was anderes.
Ich bin gespannt. Ich habe sowieso ein paar Fragen. Ich habe mich sehr zusammengerissen, an ein paar Stellen nicht die alternativen Wege zu lesen. Und ich weiß nicht, ob wir heute so weit kommen. Ich glaube, so weit haben wir uns gar nicht vorgenommen, aber es gibt irgendwann einen Punkt, wo man gefragt wird, welches Geschlecht man hat. Nein, nicht der Figur, sondern die Person, die spielt. Und da werden wir, glaube ich, Abweichungen haben.
Und dann führt das zu unterschiedlichen Wegen?
Zumindest, ja.
Ah, das wird ja interessant. Na, da schauen wir mal. Also dieses Buch, wir haben schon gesagt, 6. Auflage. Meine ist vom Manticore Verlag. Ich weiß gar nicht, ob die 1. Auflage auch von Manticore war. Ja. Aber Manticore sind ja die großen Helden des deutschen Spielbuchs, wenn ich das richtig verstehe. Die haben ja ganz viele Sachen. Dieses Buch ist laut Eigenwerbung mit mehr als 1400 Sektionen das größte jemals veröffentlichte Spielbuch. Und um den Verlagstext weiter zu zitieren, und setzt durch seinen innovativen Umgang mit Sektionsverweisen und hohen Wiederspielwerten neue Maßstäbe für das Genre. Besonders charakteristisch sind das Finden versteckter Bonussektionen, Endgegnerkämpfe im eigenen ausführlichen Kampfkapitel, wow, und das Lösen komplexer Rätsel. Hossa. 760 Seiten.
Ja, es ist ein bisschen so, wir haben letztes Mal aus der Frühzeit der Abenteuerspielebücher und sowas angeschaut. Und das hier ist jetzt so die moderne, aufgebohrte Variante, wo sehr viel mehr Game Design Überlegungen hineingeflossen sind als halt eine Stadt der Diebe, wo das noch nicht so viele Leute gemacht haben, sag ich mal. Und dass da noch keine Learnings gab, sondern man hat halt gemacht, was einem sinnvoll erschien, aber dass man Erfahrungswerte hatte, mit denen man dann weiter dran rumschrauben konnte. Das war doch nicht gegeben. Und hier merkt man jetzt, man kann da noch ganz was anderes rausholen. Also ich habe zumindest schon mal den Eindruck von nicht geringer Komplexität, aber doch großer Übersichtlichkeit.
Das ist in der Tat, es wirkt wie ein hochstrukturiertes Werk. Also diese ganzen Kapitel, in die das geteilt ist. Man kann das wohl Kapitel für Kapitel spielen und dann kann man am Kapitel neu starten, wenn man gestorben ist, was uns ja entgegenkommt.
Oh ja.
Weil wir versuchen, fair zu spielen und nicht mit dem Finger im Buch, wie so viele Leute das machen, immer wieder zurückzublättern, sondern wir wollen halt einfach fair spielen bis zum Tod und dann sozusagen nochmal anfangen und dann natürlich ein bisschen im Schnelldurchlauf von da an weitergehen. Aber bei so einem so fetten Buch, da ist es dann ja ganz gut, wenn man wenigstens am Kapitel neu starten kann.
Ja, im Grunde hat es einfach nur gesagt, hey, den Finger im Buch, den machen wir jetzt offiziell. Also es gibt wirklich Speicherpunkte, die man sich auf seinem Charakterbogen anmalen kann, so kleine Kügelchen, die man markieren kann. Und dann weiß man, man darf da wieder starten, wenn man was verbockt hat. Das ist am Kapitelanfang und manchmal auch zwischendurch an anderen Stellen. Zumindest, also bietet es mir in der Übersicht direkt schon mehrere Speicherpunkte an.
Ganz clevere Idee. Also man merkt, es ist ein ambitioniertes Werk. Hier will jemand so eine Art ultimatives Spielbuch erschaffen, scheint mir.
Ja.
Und nicht nur von der Geschichte her, das wissen wir ja noch gar nicht, aber zumindest mal vom Regelwerk und von der Mechanik her. Das Interessante ist aber, dass es mit erstaunlich wenig Regeln anfängt. Dazu kommen wir gleich, aber vielleicht noch kurz was zum Autor. Das ist nämlich jemand, den wir kennen, oder ich zumindest kenne ihn persönlich, den Sven Harder, weil der ist meine Generation des Spielejournalismus. Der hat 1998 im Spielejournalismus angefangen, wie ich, hat für Zeitschriften gearbeitet, damals für die Megafun und das Sega-Magazin, ist dann zu Computec gegangen, war da bei der Megafun dann, also zuerst war er nur bei einer Agentur für die Megafun tätig, dann da für die PlayStation Games und für die Playzone und ist dann zu Cypress gegangen 2001 und ist da geblieben bis 2008, bis zum Ende seiner Redakteurskarriere. Und danach hat er sich selbstständig gemacht als Autor und war dann bei dem offiziellen PlayStation Magazin zum Beispiel und dem offiziellen PlayStation Magazin 2 und Cynamite.de, dem leicht absurden Internetportal von Computec.
Ja, wir haben uns da mehr oder weniger verpasst, Sven Harder und ich, in mehrererlei Hinsicht. Und ich versuche mich jetzt nicht in die Nesseln zu setzen, dass wir uns nicht vielleicht doch irgendwann schon mal getroffen haben. Ich habe auch mehrere Preise überreicht, die er gekriegt hat, unter anderem für Abenteuerspielbücher. Den RPC Award, den gab es schon vorab für sein zweites richtig dickes Spielbuch, das sich nicht mit Fantasy und irgendwelchen Reitern der schwarzen Sonne beschäftigt, sondern mit Rock. Und ich glaube, ich habe die immer nur den Leuten vom Manticore Verlag überreicht und nie ihm selbst. Irgendwie schade. Und falls wir uns doch schon mal getroffen haben, Sven, es tut mir leid. Ich bin ein verplanter Mensch.
Das ist immer dasselbe bei so Preisverleihungen. Das kriegt dann nie der Autor. Die Marketingleute vom Verlag kriegen das dann immer.
Ich habe auch schon mal den Preis für ein Buch, an dem ich mitgeschrieben habe, jemand anders in die Hand gedrückt, weil ich den, also es wäre komisch gewesen, ihn mir selber zu geben.
Ich erinnere mich nur noch ganz dunkel an den Sven. Wir waren ja dann in verschiedenen Lagern, Konkurrenten sozusagen. Und ich glaube, ich habe den ein paar Mal einfach getroffen auf so den typischen Redakteursdienstreisen, die es halt gab. Hm. Ist aber natürlich schon sehr lange her, weil er ist ja seit 2008 auch nicht mehr aktiv gewesen. Und ich bin ja auch seit 2010 in dem Teil der Branche nicht mehr drin. Also jetzt habe ich ihn zumindest lange nicht gesehen. Aber falls wir dieses Spielbuch zu einem glücklichen Ende führen, dann können wir jetzt schon mal ansagen. Dann würden wir den Sven fragen, ob er uns ein Interview gibt, um über das Buch zu reden, so wie wir das bei den Computerspiel-Stay-Forever-Spiel-Staffeln immer machen.
Das halte ich für eine hervorragende Idee. Und wir können sogar auf Deutsch führen.
Ja, es ist nicht mal problematisch. Genau. Müssen auch dann nicht zu unchristlichen Zeiten mit der amerikanischen Uhr aufpassen und so. Gut, dann gehen wir noch mal ein bisschen durch die USPs dieses Buches, weil der Sven hat dazu eine Webseite gemacht, die das Buch anpreist und relativ viel Sachen sagt. Also das mit den Speicherpunkten hast du schon erwähnt. Dann will es besonders einsteigerfreundlich sein. Das ist ein interessanter Anspruch, weil das ja eindeutig ein komplexes Werk ist. Wir spielen ja gleich los und dann können wir gleich mal gucken, ob das so gelungen ist. Dann gibt es auf der Webseite ein leicht abschreckendes Kapitel darüber, dass Konfrontationen mit Feinden in drei Kategorien unterschieden werden. Scharmützel, Kämpfe und Schlachten. Das klingt schon wieder furchtbar kompliziert. Und die Tatsache, dass es ein eigenes Kampfkapitel mit 100 Sektionen gibt, irritiert mich auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Und dann kommt das Schrecklichste und da habe ich große Angst vor. Und da setze ich auf dich. Ja, weil Christian ist ja nicht da, dessen spezifische Stärke das ist. Ein Hauptbestandteil von Reiter der schwarzen Sonne sind seine anspruchsvollen Rätsel. Logikrätsel, Sektionszahlenknobeleien, all sowas.
Okay, noch bin ich da nicht drauf gestoßen. Und ich weiß auch nicht, ob ich da dem Herrn Schmidt das Wasser reichen kann, aber ich habe zumindest Spaß an solchen Sachen. Ich habe mich aber ohnehin von Christian inspirieren lassen und diesmal alles in einem Excel-Sheet angelegt.
Oh,
anstatt
wie schön.
Handschriftliche Notizen zu machen, ja. Ich hoffe, er freut sich.
Ja. Ah, ich freue mich auch. Ich brauche doch jemanden, der ein Excel-Sheet führt. Ich beherrsche das ja nicht. Genau, und Bonuskapitel hattest du schon gesagt, dass es die geben wird. Mhm. Genau, und das war's schon. Dann können wir von mir aus starten. Ich lese noch ganz kurz von der Rückseite des Buches das Setup vor, weil das muss man eigentlich wissen, weil das Spielbuch geht mal richtig in medias res los. Und ich habe das einfach angefangen, ohne den Klappentext zu lesen. Das mache ich nie bei Büchern, weil mich das immer ärgert. Und dann bin ich eingestiegen und dachte, was? Was mache ich hier? Wer bin ich denn? Was soll denn das? Hier muss was falsch sein. Und habe dann nochmal den Klappentext gelesen. Ich glaube, man profitiert davon, den Klappentext zu kennen.
Ja.
Also ich lese mal kurz den ersten Absatz vor. Du bist ein Ugarith, ein Ugarit, ein Meister der Nacht, der ohne Erinnerung an Herkunft und Vergangenheit nach der Ausübung einer verhängnisvollen Bluttat erwacht. Geächtet und verfolgt, musst du dir fortan den Weg in die Freiheit erkämpfen, deine übermenschlichen Kräfte ergründen, um schließlich deine heilige Pflicht, die Begradigung des Weltenflusses, zu erfüllen. Ho, aha, okay.
Oh, okay. Weißt du was?
Ich bin ein Assassine, oder? Sowas in der Art?
Ja, ich habe diesen Klappentext bis jetzt nicht gelesen gehabt und es beantwortet eine Menge Fragen.
Also es ist wirklich so, wenn man das spielt, dann wundert man sich ein paar Mal, was da gerade schief geht. Und wenn du aber weißt, dass du ein Ugarith bist, ein Meister der Nacht, dann wird das ein bisschen klarer, finde ich.
Also ich habe ja, glaube ich, schon ein bisschen weiter gespielt als du, als wir vorhin verglichen haben. Und da kamen solche Sachen so auf und ich dann so auch so, woher weiß ich denn das? Es nie irgendwie gesagt wurde, sozusagen. Beziehungsweise irgendwann kriegt man dann auch diese Info, was für ein Wesen man ist. Und ich so, oh, das ist ja nett, das ist Stück für Stück das so entblättert, auch wenn ich nicht ganz immer weiß, wann ich diese Informationen jetzt bekommen haben soll. Aber sie standen im Klappentext. Ich fühle mich ein bisschen doof gerade.
Ja, aber ich finde, den Klappentext gehören sie nicht hin. Also spielentscheidende Infos, um gleich mal eine Kritik hier anzubringen.
Oh.
Spielentscheidende Infos gehören nicht auf den Klappentext. Und ich finde, dass wenn das Spielbuch damit arbeitet, dass du kein Mensch bist, dann kann es das kurz erklären, weil du würdest dich ja kurz abtasten oder sowas, selbst wenn du ohne Erinnerung irgendwo erwachst. Da hätte es ein bisschen mehr andeuten können. Naja, wir steigen mal ein.
Jawohl.
Und das Spielbuch macht auf, relativ früh mit einem furchtbar kompliziert aussehenden Charakterblatt. Das habe ich gleich überblättert. Dachte, das wird mir jetzt bestimmt in aller Ausführlichkeit erklärt, weil wir hatten zwischendurch ein anderes Buch erwogen, statt dieses Buches. Und das fing an mit 40 Seiten Regelwerk.
Oh Gott.
Und dieses Buch hat genau 4 Seiten Regelwerk und dann geht's los. Und diese 4 Seiten Regelwerk sind auch wirklich so stumpfes Zeug. Achtung, es gibt Abschnitte. Man darf das Buch nicht einfach so lesen. Man muss diesen Abschnittsnummern folgen. Trag in deinem Charakterbuch Sachen ein. Mach dir Notizen. Achtung, es gibt auf den Seiten unten Mondsymbole. Das ist so eine Art Würfelwurf für Glück. Da wirst du manchmal aufgefordert, also eine zufällige Seite aufzuschlagen und dann das Mondsymbol zu erkennen oder zu befolgen, was daraus ist. Und das war's im Wesentlichen schon. Es wird da gar nicht viel erklärt. Und dann geht's los mit dem Prolog.
Jawohl.
Ach, mein Kopf, dieses Licht.
Dein Geist ist verwirrt und es fällt dir schwer, dich zu erheben. Nur verschwommen erkennst du einen spärlich erleuchteten Raum. Das geheiligte Symbol der Göttin Kar ist allgegenwärtig. Überall erblickst du die 8-flammige Sonne, geschnitzt ins Holz des Betthimmels, gewoben in die Seide der Wandteppiche und gegossen in Gold der Kunstwerke. Du bist im großzügig ausgestatteten Schlafgemach eines Sonnenpriesters. Draußen tobt ein heftiges Unwetter. Schwerer Regen peitscht gegen das Bleiglas und für einen Augenblick wird das Zimmer in grelles Weiß getaucht. Da kracht das Fenster zurück. Die Kerzen des Kandelabers auf dem Nachttisch verlöschen.
Da ist jemand. Ein Schatten.
Du schnellst herum. Niemand. Dein Herz rast. Unerwartet stürzt du über etwas auf dem Boden und erblickst den alten Körper eines Menschen, gehüllt in die ausladende, goldgelbe Schlafkutte eines Karpriesters. Seine wirren, aschgrauen Haare auf dem Hinterkopf sind von Blut durchtränkt. Er regt sich nicht. Ähnlich den Gewitterblitzen draußen zucken dir quälende Gedanken durch den Kopf. Du hast weder eine Ahnung, wo du dich befindest, wer vor dir liegt, noch, und das ist am schlimmsten,
wer bin ich?
Nur zögerlich und mit einer düsteren Vorahnung wandert dein Blick über das dunkle Gewand, das zerfetzt an deinem Körper herabhängt und verharrt auf deinen zittrigen schwarzen Klauen. Blut. Das Blut des Mannes zu deinen Füßen?
Oh nein, was habe ich getan?
Du willst nur fort von diesem Ort, fort von dieser Tat, als Schrittgeräusche an dein Ohr dringen.
Wow.
Ja. Du sagtest ja, es fängt mittendrin an und es fängt wirklich mittendrin an. Keine Gewöhnungszeit.
Ganz interessant, mein Text ist signifikant anders als deiner, den du vorgelesen hast.
Oh.
Also dein Text ist eindeutig besser. Also das ist eindeutig der redigierte Text, der Sachen klarer fasst, umständliche Formulierungen vermeidet. Hier hat jemand mit Redakteursblick eingegriffen und den Text verbessert.
Okay.
Ganz schön. Wir nehmen jetzt immer deinen Text, wenn wir was vorlesen.
Also dein Text hat auch jetzt gut drauf gepasst. Also zumindest deine Gedanken, die du gesprochen hast, die waren identisch mit dem, was ich hier habe. Und offensichtlich auch an der richtigen Stelle.
Gott sei Dank, genau. Jetzt haben wir 3 Möglichkeiten. Den Toten auf den Rücken drehen, um sein Gesicht zu sehen. Sich verstecken in einer dunklen Ecke des Raumes. Oder gleich hier fliehen vom Tatort aus dem Zimmer.
Ja.
Was hast du denn gemacht?
Ich habe mir erstmal den Toten angesehen. Ich habe so viele Fragen und ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Dann kann ich wenigstens versuchen, erstmal was rauszufinden. Und dann drehe ich den um und erkenne ihn. Und es ist nicht einfach nur irgendein Priester, sondern es ist jemand, den ich als Priester Kaiser Khatum bezeichne. Es ist nicht so gut. Ich stehe jetzt gerade mit Blut an den Händen, an meinen Krallen.
An den Krallen?
Ja, an den Krallen, weil offensichtlich haben Ugariten Krallen. Ich habe ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt den Klappentext nicht gelesen gehabt. Das heißt, für mich war es nur, oh, offensichtlich bin ich kein Mensch. So oder so, ich stehe mit Blut an den Krallen im Schlafzimmer von einem Priesterkaiser. Das kommt sicher nicht gut. Und ich höre, dass draußen sich jemand nähert. Und dann fragt es halt, will ich unter das Bett kriechen, um mich zu verstecken oder rauslaufen? Hast du denn auch den Toten untersucht?
Ja, bis jetzt bin ich bei dir.
Ja. Yeah.
Wenn wir voneinander abweichen, dann gehen wir mal einem Pfad nach und dann dem anderen. Aber jetzt können wir noch hier zusammenbleiben. Ich habe mich unter dem Bett versteckt.
Ah, ich bin rausgelaufen. So schnell trennen wir uns.
Das war's schon. Jeder, wie er kann und jeder, wie er will. Dann machen wir zuerst deinen Weg.
Okay. Also, ich bin dann direkt rausgelaufen, weil... Also ich hatte so die Horrorvorstellung, dass ich jetzt unter dem Bett stecken bleibe, während da, keine Ahnung, CSI-Fantasy-Welt reinkommt und dann noch den ganzen Tag drunter verbringen muss, bis mich jemand findet. Also renne ich raus, das ist auch sehr dramatisch, meine Hände sind glitschig vom Blut und das ist ein Palast, der da draußen ist. Da ist ein sehr schöner Gang mit Bildern, die da hängen und Bleiglasfenstern. Allerdings kommt dann ungünstigerweise eine Dienerin. Ich verstecke mich in diesem Gang, also erstens sieht sie mich nicht und die geht in den Raum rein, sieht die Leiche, es ist ja ziemlich offensichtlich, dass der tot ist und der liegt da so rum und lässt ihre Kerze fallen, die sie dabei hat, woraufhin irgendwie das Bettzeug in Brand gesteckt wird und es eskaliert gerade alles sehr schnell.
Okay, und jetzt hau ab.
Also, ja, ich hatte die Wahl, noch im Versteck zu bleiben oder direkt zu fliehen. Und ich dachte, ich bleibe noch mal im Versteck. Hat jetzt aber nicht viel gebracht, denn die hat mich dann trotzdem gesehen und schreit. Würde ich an ihrer Stelle auch tun, um ehrlich zu sein. Dann habe ich die Wahl, ob ich ihr den Mund zu halten oder fliehen will. Und ich habe mich dann für fliehen entschieden. Weil in einem Palast, wenn da jemand schreit, also meistens sind dann bewaffnete Leute nicht sehr weit.
Ah, ja.
Ich renne also los.
Bleib da mal ganz kurz stehen, weil da hole ich dich wieder ein an der Stelle, führe unsere Wege wieder zusammen. Ich habe mich einfach versteckt unter dem Bett. Dann kam die Dienerin rein, hat mich nicht gesehen. Nee, die hat von draußen gefragt, ob der Hierarch irgendwas braucht. Und dann habe ich eine dunkle Tonlage angenommen und habe sie weggeschickt. Nein, nein, ich brauche nichts, alles gut. Und sie so, ja Herr, wie ihr wünscht. Und dann haut sie ab. Da kam ich mir ganz schön schlau vor. Und dann bin ich aufgestanden und zum Fenster gegangen. Das ist ein zerbrochenes Fenster. Keine Ahnung, was da wirklich passiert ist. Vielleicht bin ich von da gekommen. Und ich sehe, ich bin auf der höchsten Ebene, dem Tempelbezirk der heiligen Stufenpyramide zu Khufu. Das Buch hat auch, wie jedes gute Fantasy-Buch, eine Karte am Anfang. Und diese Pyramide zu Khufu ist tatsächlich auf der Karte verzeichnet. Die liegt am Rande der Gavanna-Wüste im Goldenen Reich Renus. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen eine Ahnung davon, wo ich vielleicht sein könnte. Und sagt auch deutlich, dass hier aus dem Fenster ist kein Weg, denn Sprung hier wäre tödlich. Die nächste Stufe der Goldenen Stadt liegt 60 Fuß unter mir. Also gehe ich jetzt raus auf den Flur und dann kommt eine total crazy Spielmechanik, die ich noch nirgendwo gesehen habe in einem Buch dieser Art. Das Spiel sagt, bestimme dein Schicksal selber. Glaubst du an das Gute im Menschen? Glaubst du an das Böse im Menschen? Und dann hast du jeweils eine Sektion, wo du hingehen kannst.
What? Sowas habe ich erst später. Das habe ich hier gar nicht.
Ja, keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung, was das zu bedeuten hat und was mir das sagen soll. Ich weiß auch echt nicht, wie ich hier antworten soll. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, ich glaube an das Gute im Menschen. Also ich bin natürlich kein Mensch und vielleicht bin ich auch nicht gut. Aber die Dienerin hat ja nichts Böses getan und die war so nett und ist wieder weggegangen, als ich sie weggeschickt habe. Also glaube ich mal an das Gute im Menschen. Dann trete ich mit diesem Bewusstsein, dass ich an das Gute im Menschen glaube, auf dem Flur und dann riecht es nach Kerzenruß und dann drehe ich mich um und dann steht da die Dienerin. Was hat die da zu stehen? Und dann ruft sie um Hilfe und dann werde ich gefragt, ob ich ihr den Mund zuhalten möchte oder fliehen möchte. Und das ist dieselbe Stelle, an der du warst, oder?
Ja, und dann haben wir uns offensichtlich beide für Flucht entschieden. Und dann
genau. Sagt
es einem so, ja, hier ist der Flur und durch die Fenster siehst du draußen, es ist dunkel, es ist Nacht, aber trotzdem siehst du da Rahnbäume, was auch immer das ist, in einem Innenhof. Und man hat die Wahl, will man dann durchs Fenster raus und einen Sprung zu den Bäumen rüberwagen oder will man den Flur runter? Was hast du gemacht?
Ich bin raus. Ich wollte hier raus aus dem Gebäude.
Ja.
Wollte den Innenhof. Hast du auch gemacht, oder?
Ja,
sehr, sehr vernünftig von uns. Wie clever wir sind.
Gut. Es fragt dann, ob man das wirklich machen will. Das ist nämlich auch schon so. Bist du dir sicher? Also der nächste Abschnitt ist mehr oder weniger, man guckt da raus und es ist stürmisch und das ist überhaupt keine gute Idee eigentlich, aber man hat dann immer noch die Wahl, ob man da springen will. Also ich bin gesprungen auf jeden Fall.
Ich auch, aber hier ist doch irgendwas komisch. Also ich habe gedacht, das Buch erwartet hier, dass man von einer anderen Stelle kommt. Und ich habe das Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht. Bei mir steht, du greifst zum Eisenbeschlag des Fensters, hebst den Haken aus der Öse, dann drückt der Wind die Flügel ein, du blickst in den Sturm. Auf dem Baum vor dir ist nichts zu sehen, hier ist niemand. Bilde ich mir das nur ein? Ich hatte aber vorher nicht gedacht, dass da jemand wäre. Ich habe gar nicht erwartet, dass ich hier irgendwas sehe.
Ah, ich glaube, das bezieht sich höchstens darauf, dass in dem Abschnitt, von dem man hier kommt, das heißt, dass die Rahnbäume wie Geister im Innerhof aufflackern, jedes Mal, wenn es blitzt.
Aha, okay.
Dass wir also das Gefühl haben, dass hier vielleicht Geister sind oder dass das unheimlich ist. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
Also ich habe da niemanden gesehen, ist ja auch wurscht. Dann springen wir jetzt da einfach zu den Bäumen. Was kann schon schief gehen?
Alles. Also, naja, man springt an den Baum und tut sich ziemlich weh und wird bewusstlos, aber vorher sieht man noch, dass man ein Brandmal hat.
Was? Das habe ich nicht gesehen. Das ist ja abgefahren.
Nicht? Moment, ich schaue nochmal nach.
Bei mir ist das Sektion 7.
Ja.
Und bei mir steht nur, für einen kurzen Moment krallen sich deine blanken Füße in den Steinsims des Fensters, als du deine Angst besiegst, und dann springst du gegen den Wind in die Dunkelheit.
Genau, und dann wird man weitergeleitet an den Abschnitt 90, der dann dir erzählt, was tatsächlich passiert, als du dann springst.
Ach so, das meinst du. Ja, genau. Ja, den habe ich auch. Okay, genau. Und ich hatte nämlich den allerersten Text, den wir vorgelesen haben, ein bisschen zu schlampig gelesen und hatte das nicht bemerkt, dass ich da eine Kralle hatte. Ich habe jetzt hier erfahren, dass ich eine Kralle habe. Weil hier sieht er nämlich, genau wie du gesagt hast, seine klauenartigen Hände. Und auf dem Rücken erkennt er ein Brandmal, ein Symbol, eine Tätowierung. Und die linke ist übersät von Narben und grausam entstellt.
Ja, und man hat so diese innere Stimme, die dann auch denkt, dieses Zeichen. Also ich nehme an, dass der Mond gemeint und nicht die komischen Narben. Ist das Ugar, der Mond? Was hat das alles bloß zu bedeuten? Das fragen wir uns auch. Insofern danke, Stellvertreter innere Stimme. Wir wissen auch nicht, was los ist. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Innenhof. Und werden dann wieder weitergeschickt an den nächsten Abschnitt. Also es ist offensichtlich ein Garten, der in dem Innenhof oben auf dieser Pyramide, dieser Kirche ist. Im Schutze des Rahnbaumes lässt du nervös deinen Blick über den Palast des Priesterkaisers schweifen, der ringsum den Innenhof umgibt. Mittlerweile huschen Dutzende Soldaten und Bedienstete an den Fenstern vorbei oder schauen hinaus. Die Nachricht vom Tod des Hierarchen hat sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen.
Sie töten mich, sollten sie mich finden.
Bei deiner verzweifelten Suche nach einem Fluchtweg erblickst du auf der gegenüberliegenden Seite des monumentalen Baus einen imposanten Torbogen und dahinter eine abschüssige Rampe. Offenbar die einzige Verbindung von der obersten Ebene der gigantischen Stufenpyramide nach unten. Der Palasthof selbst ist ein verwinkelter, unübersichtlicher Park aus schmalen Kieswegen, flankiert von bunten Fruchtbäumen, kunstvoll gestutzten Sträuchern und Blumen. In seinem Zentrum steht ein glanzvoller Kar-Tempel. Hier wich auch dein vorgelesener Text von meinem ab, tatsächlich.
Ah, was stand bei dir?
Finden Sie mich, werden Sie mich hinrichten. Also gleicher Inhalt, andere Formulierung.
Es ist wirklich was ganz anderes. So, jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Entweder wir verstecken uns unter dem Baum oder wir fliehen einfach weiter. Das ist basically dieselbe Wahl, die wir bis jetzt immer hatten. Ne?
Mhm.
Irgendwo verstecken oder fliehen.
Ja, also ich bin direkt geflohen, kann ich sagen.
Ja, ich bin auch konsequent einfach weiter geflohen.
Und dann hat dich das Spiel wahrscheinlich auch gefragt, ob du eine Laterne hast.
Das ist eine lustige Stelle, genau. Ich renne jetzt über so einen Kiesweg und unter meinen Füßen knirscht das, aber das hört niemand, weil der Wind und Regen hier tost. Und ich laufe auf den Torbogen zu, den wir vorhin gesehen haben, aber komme dabei am Tempel vorbei. Die Wachen fangen jetzt an, den Park zu durchsuchen und ich höre das Klacken von Armbrustbinden. Und dann werde ich aus dem Nichts gefragt, ob ich eine Öllaterne habe. Keine Ahnung, wo ich die herkriegen hätte können.
Geht mir ähnlich so, what, ja? Welche Laterne? Ich wüsste nicht, dass das eine Option ist.
Gut, und dann gibt es einfach zwei Wege, mit Öllaterne oder ohne. Ich habe ein bisschen den Eindruck, eine Öllaterne ist hier gar nicht so hilfreich. Wenn schon die Armbrustwinden klackern, dann haben wir denselben Weg. Dann rennen wir einfach weiter durch die Büsche und kommen dann am Tempel an.
Ja, Und dann haben wir ein paar mehr Optionen, was wir machen wollen mit den näher rückenden Soldaten. Also wir können in den Tempel gehen, um uns da zu verbergen. Wir können uns in Schatten, also da um den Tempel ringsherum sind auch Büsche und Krams, da uns verbergen. Oder wir können uns direkt in den Kampf werfen und uns den Häschern stellen. Was darf sein?
Ich meine, wir sind ja nicht mal bewaffnet und wir sind ja offenkundig nackt. Oder jedenfalls haben wir keine Rüstung an oder irgendwas, nackte Füße und so. Und einen zerfetzten Mantel an. Selbstverständlich kämpfe ich nicht. Wie kommt das Buch darauf? Denkt es, ich bin dumm oder was? Ich bin ein Mörder in der Nacht. Ich will doch nicht mit Leuten kämpfen. Ich bin direkt in den Tempel gegangen.
Ah, ich habe mich in den Schatten verborgen.
Dann gehen wir deinen Weg.
Gut. Und dann stelle ich fest, dass da Rosenbüsche sind. Und dann fragt es mich nochmal, die Soldaten kommen jetzt tatsächlich. Also es wird wirklich akut. Will ich mich da tiefer in diese Rosenbüsche hineinschlagen? Will ich mich den Bewaffneten stellen? Oder will ich zu dem Torbogen sprinten, der auf der anderen Seite vom Garten ist? Und ich habe mich dann entschieden, in den Rosen zu bleiben. Und die Wachen ziehen tatsächlich an mir vorbei. Irgendwas passiert oben auf dem Tempeldach, irgendwie Geräusche, und dann sind sie auf einmal abgelenkt. Und während ich mich da in diesen Rosenbüschen weiter herumschlage, finde ich einen Geheimgang. Da ist ein Gitter zu einem Luftschacht.
Wow.
Und da kann ich reinschlüpfen. Und ja, genau das mache ich dann. Das heißt also, ich krabble da in den unteren Teil des Tempels, schätze ich. Ich lande in einer Krypta. Und da ist eine Truhe. Dann fragt es mich, willst du die aufmachen oder ignorieren? Angesichts der Tatsache, dass ich nichts besitze im Moment, mache ich die Truhe auf und ich finde, ein Leinenhemd.
Ganz schön imposantes Geräusch hast du da gemacht für ein Leinenhemd, ja, würde ich sagen.
Also dafür, dass das da irgendwie eins, zwei, ja, also auf jeden Fall zwei Absätze mindestens sind, ist es nur ein Leinenhemd. Und dann bin ich also in einer dunklen Krypta. Hier ist kein Licht. Draußen herrscht auch noch Unwetter. Das heißt, da leuchtet jetzt eh nicht rein. Sagst du mir mehr oder weniger, jetzt kannst du dich ausruhen. Bist du denn verletzt? Hä? Und dann fragst du mich, stecken denn Glasscherben in deine Haut? Was? Oder Bolzen? Was? Oder beides? What? Es gab auch die Option, dass nichts in mir drin steckt. Die habe ich dann genommen. Ich weiß nicht, was wir hätten machen müssen. Aber offensichtlich kann man sich hier unterschiedliche Verletzungen zuziehen bis zu diesem Punkt.
Das heißt, du hast einfach perfekt gespielt bisher.
Offensichtlich, ja. Also ich meine, es fängt mit der Leiche an, aber da hatte ich keinen Einfluss drauf. Ich bin ja so ein höflicher Mensch meistens. Ich hätte eher gesagt, können wir vielleicht unsere religiösen Probleme ausdiskutieren. Aber
warte mal kurz auf mich. Ich komme gleich in die Krypta. Das ist mein nächster Weg. Ich gehe nur einen anderen Weg dahin.
Gut.
Ich gehe nämlich gleich in den Tempel. Einfach den direkten Weg durch die Tür. Ohne irgendwelche Geheimgänge, und dann lese ich kurz den Tempelabschnitt vor. Vorsichtig, ohne auch nur ein verräterisches Geräusch zu machen, schlüpfst du durch das über und über mit Schnitzereien verzierte Holzportal des Tempels. Kaum ist das schwere Eisenschloss zugeschnappt, ist es dunkel. Einzig grelle Blitze erhellen in unregelmäßigen Abständen den Raum durch die hohen Bleiglasfenster. Nach einigen Schritten an Gebetsbänken vorbei stehst du vor einer großen Bodenplatte aus tiefschwarzem Basalt. Ringsherum separieren finstere Nischen den Raum. In ihnen wachen übergroße Heilige. Ihr unbeugsamer, in Marmor geschlagener Blick flößt dir Respekt ein. Noch während du den Tempel untersuchst, hörst du ein seltsames Kratzen und Schaben über dir. Dreck rieselt vom Gebälk auf deinen Schädel und den Steinboden. Kein Zweifel, jemand ist auf dem Dach. Einige Schindeln lösen sich, rutschen die Schräge hinunter, zerschellen unweit entfernt. Durch das entstandene Loch fällt der Regen. Sicherheitshalber suchst du an eine Säuledeckung. Ein Blitz! Und für einen flüchtigen Moment erscheint auf dem Dach ein diffuser Schatten. Du hältst den Atem an. Wo ist er hin? Außerhalb des Tempels entsteht ein lautes Durcheinander. Deine Verfolger halten offenkundig den Fremden auf dem Dach für den Attentäter. Du lauscht angestrengt, doch über dir ist es still. Auch die Soldaten entfernen sich wieder. Du atmest auf und blickst dich noch einmal in aller Ruhe um. Neben der beeindruckenden Orgel, deren längste Pfeifen bis unter die Kuppel reichen, bemerkst du an einer der Säulen, direkt neben der schwarzen Bodenplatte, einen Hebel aus Messing, verziert mit dutzenden Totenschädeln. Vertrauenserweckend. Jetzt kann man den Hebel betätigen. Man kann sich ein ruhiges Plätzchen in diesem Bereich des Tempels suchen. Und ich muss jetzt hier an dieser Stelle einen Vermerk machen auf dem Blatt, dass ich diesen Abschnitt gelesen habe. Danach kann mich das Spiel jetzt ab jetzt jederzeit fragen. Warum auch immer. jetzt dich da was im Tempel zu suchen, weiß ich nicht. Ich bin ja nur eine geöffnete Tür von den Wachen entfernt, auch wenn die jetzt gegangen sind. Ich betätige jetzt mal den Hebel. Und es passiert ein bisschen das, was erwartet ist. Es geht nämlich diese Platte auf, diese Basaltplatte bewegt sich und es wird ein Gang frei in die Tiefe. Ein erdiger, feuchter Geruch schlägt mir entgegen. Jetzt kann ich den Hebel nochmal betätigen und dann geht es wieder zu. Sehr gut.
Schön, dass es die Option gibt.
Oder ich kann einfach runtergehen. So, und dann gehe ich runter und sobald ich die letzte Stufe betrete von der Treppe, wird die Mechanik wieder ausgelöst und die Bodenplatte schiebt sich zurück. Dunkelheit umgibt mich. Und dann bin ich da, wo du jetzt bist, nämlich in der Krypta. Und da finde ich diese Truhe.
Oh.
Genau, also erstmal ist es genauso, wie ich tappe hier über den Steinboden, es ist kalt hier, ich habe das dringende Gefühl, dass ich jetzt hier vollkommen in Sicherheit bin. Ich sehe nichts, ne? Ich ertaste die Umgebung und mir wird klar, dass ich mich in einer Krypta befinde und dass da Steinsärge sind. Und in einer abgelegenen Ecke ist dann diese Truhe, von der du gesprochen hast, mit den Eisenbeschlägen, die kein Schloss hat. Und dass die kein Schloss hat, das habe ich als Einladung empfunden. Und dann habe ich sie geöffnet und dann war da tatsächlich auch das Leinenhemd drin, das ich mir notiert habe. Und jetzt sind wir wieder gleich. Jetzt könntest du vielleicht weitergehen.
Ja, und du hattest auch keine Verletzungen und hast dich gefragt, was alles hätte passieren können.
Genau, das ist mein nächster Abschnitt. Ich bin hier einfach unverletzt durch.
Ja, und dann fragt das Buch, was glaubst du denn? Bist du ein Mörder oder bist du unschuldig? Und was denkst du?
Das ist eine gute Frage, oder? Also es scheinen ja beide Optionen gleichwertig zu sein. Aber ich glaube, ich meine, ich bin so ein Wesen mit Krallen, ein Ugarit, ein Wesen der Nacht. Und ich hatte Blut an meinen Krallen. Ich werde das schon gewesen sein, oder?
Ähnlich war auch mein Gedankengang. Also ich habe auch Mörder gewählt. Und darauf bekommen wir einen Albtraum. Dichter, wabernder Nebel umgibt dich. Vor dir schwebt ein imposanter Thron aus Edelhölzern, auf dessen rotem Samt Karhiraich Khatum wacht. Du erkennst den Herrscher des freien Renus an seinen Insignien, einer goldenen Brünne und einem mächtigen Zweihänder. Nicht an seinem Äußeren, denn erst als du dich näherst, dreht er sein Haupt in deine Richtung. Du erschrickst. Sein Kopf, auf dem die berühmte achtstrahlige Krone des Priesterkaisers ruht, ist vollkommen gesichtslos. Und obwohl das maskenhafte Gesicht keine Augen hat, spürst du seinen stechenden Blick.
Wie konntet ihr nur? War mein Tod etwa göttlicher Wille?
Schweißgebadet erwachst du aus diesem eindringlichen Albtraum. Es dauert eine Weile, bis du wieder weißt, in welcher Lage du dich befindest. Und jetzt fragt's, naja, wo wir geschlafen haben. Deswegen mussten wir vorher markieren, ob wir im Tempel sind. Ja, wir haben beide in der Krypta gepennt, insofern ist das leicht entschieden.
Genau, also gehen wir jetzt auf dem Krypta-Pfad weiter. Offenkundig, also zur Mechanik, man hätte jetzt offenkundig auch gar nicht in die Krypta gehen können, sondern wäre auch oben im Tempel sicher gewesen. Mhm. Aber da wir beide in der Krypta waren, folgen wir jetzt hier der Handlung aus der Krypta. Und es wird jetzt einfach morgen. Und dann dringen Lichtstrahlen hier ein durch die schmalen Fugen der Steinplatte und den langen Luftschacht, der hier reinführt, durch den du ja gekommen bist.
Ja.
Genau. Und jetzt kann man erahnen, wie stark die Morgensonne draußen scheinen muss. Und der Gedanke daran lässt mich unwillkürlich schaudern. Was will mir das Buch damit sagen?
Ich glaube, wir mögen keine Sonne.
Bin ich so eine Art Vampir?
Oder einfach rothaarig?
Vielleicht. Also würde mir die Sonne schaden oder ist das so eine Art allgemeines Gefühl?
Das weiß ich nicht. Aber ich meine, wir sind Herren der Nacht. Ich meine, das weiß ich jetzt nur durch den Klappentext. Das klingt jetzt nicht so, als wären wir große Freunde des Sonnenlichts.
Pass mal auf, wie sich das für mich darstellt. Ich bin so ein Krallenwesen, das da nachts rumläuft und Leute abmurkst.
Ja.
Man nennt mich Meister der Nacht. Steht so auf meinem Personalausweis, den ich dabei habe. Ne? Gunnar, der Ugarit, Meister der Nacht. Ich fühle mich hier sicher in der Krypta. Ich habe so ein schauderndes Gefühl, wenn ich da an die Sonne denke und so. Aber ich kann nicht im Dunkeln sehen. In dieser Krypta musste ich mich mühsam rumtasten, wie so ein rothaariger Mensch. Was ist denn hier los? Da stimmt doch was nicht. Das passt doch nicht zusammen, oder?
Ja, da hat jemand bei der Erschaffung unserer Spezies eine Fähigkeit leider vergessen, fürchte ich. Wir sind die nachtblinden Herren der Dunkelheit.
Das ist ja wohl. Also ernsthaft, das hätte ich jetzt mir irgendwie schon anders vorgestellt. Naja, offenkundig, also bin ich dann doch irgendwie normaler. Also jedenfalls Nachtsicht habe ich nicht und ich brauche schon den Tag. Aber bei Tag kann ich nicht rausgehen. Mm. Oder vielleicht doch, wir wissen es ja noch nicht. Aber jedenfalls habe ich keine Lust rauszugehen. Genau. Ja,
vielleicht wollen wir es nur einfach nicht. Vielleicht sind wir einfach sehr introvertiert und mögen andere Leute nicht. Auf jeden Fall können wir jetzt tatsächlich was sehen. Wir sehen eine Truhe, wahrscheinlich die, aus der wir schon das Hemd gezogen haben. Wir sehen Särge, wir sehen eine Treppe, da bist du runtergekommen. Wir sehen den Luftschacht, da bin ich runtergekommen. Also wir haben die Wahl, dass wir uns das alles anschauen auch. Oder wir können einfach abwarten. Das ist auch eine Option.
Genau. Also hier warten, bis die nächste Nacht hereinbricht. Und das ist ja auch nochmal was, was darauf hindeutet, dass man nachtaktiv ist sozusagen.
Oder dass wir einfach damit rechnen, dass tagsüber da Wachen unterwegs sind und uns sehen werden.
Auch ein guter Punkt, genau. Also man könnte jetzt einfach die Treppe hoch und dann oben in den Tempel gehen und dann vielleicht raus oder durch den Luftschacht direkt raus und dabei aber voll heimlich tun, sich die Särge angucken oder die Truhe oder halt warten. Was hast du gemacht?
Ich habe die Truhe nochmal aufgemacht.
Du bist so ein Profi.
Erstmal alles looten.
Ja.
Okay. Also alles ausprobieren. Sagen wir so, ich habe Stück für Stück Dinge geöffnet. Das war jetzt mein Vorgehen hier.
Ja, das habe ich auch gemacht.
Ja. Das heißt, du hast auch ein Gebetbuch bekommen.
Genau, ich habe ein Gebetbuch bekommen und konnte das jetzt auf meinem Charakterzettel eintragen, wo jetzt steht ein Leinenhemd und ein Gebetbuch.
Ja.
Das ist wie so ein Motto-Kostüm, weißt du?
Büßer. Vielleicht sind sie ja nett zu uns, wenn wir in unserem Leinenhemd und mit diesem Gebetbuch rauskommen und sagen, ich bereue. Ja. Und hast du danach auch die Särge angeguckt?
Aber selbstverständlich. Ich habe ja offenkundig keine Angst hier, ne? Das ist ja ein freundlicher Ort. Deswegen hatte ich jetzt auch einfach nicht erwartet, dass mir hier irgendwas passieren kann. Ich habe gedacht, ich finde da vielleicht sogar noch eine Waffe oder irgend so was. Und außerdem kann ich jetzt hier auch echt die Särge looten. Ich meine, der Priester ist ja tot. Das weiß ich zufällig. Ja, der Hauptpriester. Also pff.
Ja. Ja, also vielleicht sollten wir nicht ewig hier rumhängen. Wahrscheinlich wird er hier beigesetzt in nächster Zeit. Könnte peinlich werden.
In einer Woche oder so, aber vorher doch nicht.
Ja, meinst du, den stellen sie erst noch aus und dann müssen alle Leute dran vorbeigehen?
Wahrscheinlich, genau, wie die Queen. Also die Särge sind halt einfach offenkundig die Särge der früheren Hohepriester hier. Man kann die auch dann den jeweiligen Regentschaftszeiten zuordnen anhand der Todesdaten. Das ist alles ganz logisch. Der letzte hat noch kein Datum. Da kommt dann bestimmt der rein, den ich abgemuxt habe.
Ich wollte gerade sagen, der hat wahrscheinlich einfach noch kein Enddatum.
Und dann gibt es einen schwarzen Sarg, der aus demselben Stein ist wie der, aus Basalt wahrscheinlich, wie der Boden. Und der ist irgendwie besonders und dann wird man auch gesondert gefragt, ob man den aufmachen will.
Aber sowas von.
Ja, das haben wir dann schon gemacht.
Ja, ich fürchte auch. Der schwere Steindeckel verschließt den Sarg seit unendlich langer Zeit. Erst unter extremem Krafteinsatz gelingt es dir, das vertrocknete Harz, das die Fugen versiegelt, zu brechen. Ein weiterer Ruck und der Deckel fällt mit einem dumpfen Rumpeln zwischen Sargflanke und Nischenwand. Der Geruch des Todes steigt empor. Im Sarg liegen die sterblichen Überreste eines Priesterkaisers. Eine Krone hängt inmitten der aufgerissenen Kiefern seines blanken Schädels und die verschränkten Knochenhände halten den Knauf eines verrotteten Schwertes, das längs auf dem Körper des Toten ruht. In Gedanken malst du dir aus, wie der Kar-Abgesandte die Klinge zu Lebzeiten mit Stolz führte. Ja, jetzt können wir den noch weiter genauer befummeln.
In meinem Buch ist eine Illustration hiervon.
Ja.
Ja, eine sehr schöne Illustration, also eine angemessene Illustration in Schwarz-Weiß, die diesen skelettierten Typen zeigt, der bei mir im Text übrigens als Hierarch beschrieben wird.
Hm. Ja, hat wohl nochmal seinen Rang geändert worden.
Ja, genau. Wurde dann nochmal befördert, posthum. Und was ich ja auch sehe, ist meine linke Hand.
Ja, und die hat Krallen.
Ja, die hat richtig Krallen. Also das ist richtig so eine fiese, orkartige Klauenhand. Und jetzt kannst du die natürlich noch befummeln und selbstverständlich haben wir das gemacht, oder?
Also ich auf jeden Fall.
Ja, genau. Aber da ist jetzt erstmal weiter nichts. Du findest im Staub der Jahrhunderte nichts Brauchbares und willst gerade den Deckel wieder drauf tun, da fällt dir ein Funkeln ins Auge. Und dann, tada, Sensation, Tusch. Lies weiter bei B1. Bemerkenswert, du hast die erste Bonusaktion entdeckt.
La, da, da, da.
Blättere zum Ende des Buches ins Bonuskapitel. Jetzt müssen wir irgendwie 1000 Seiten irgendwo hinblättern.
Nur 700 oder so.
Ja, genau, 700 Seiten nach vorne. Ganz am Ende des Buches ist das Bonuskapitel, das lauter Abschnitte hat, die mit B anfangen. Und wir haben jetzt schon B1 entdeckt. Und da sieht man, dass in dem Korpus da unter den zusammengefallenen Überresten des unteren Rippenpaares schimmert die Oberfläche einer kleinen Figur. Und dann kann man die da rauszerren aus den Knochen und dem vertrockneten Fleisch. Und es ist eine Statuette, die schimmert, als sei sie erst gestern gefertigt worden. Sie besteht aus schwarzem Marmor, zeigt ein humanoides, zweigeschlechtliches Wesen mit üppigen Formen. Der Bauch hat eine kreisrunde Aushöhlung, wo wohl mal eine Perle drin war oder irgendwas in der Art. Und jetzt können wir auf dem Abenteuerblatt einen besonderen Gegenstand vermerken, den ersten besonderen Gegenstand, die Statuette der Ahnen.
Ja, fühlt sich gut an.
Und einen Schicksalspunkt.
Fühlt sich noch besser an. Ich habe keine Ahnung, wofür die gut sind, aber ich freue mich, sie gefunden zu haben.
Ja, es fühlt sich an wie ein Erfolg. Ja. Ne? Als hätten wir jetzt wie in einem Xbox-Spiel so ein Achievement.
Ja, macht so plopp unten am Bildschirmrand. Ihr habt den ersten Bonusgegenstand gefunden. Yes.
Genau, dann machen wir es wieder zu. Danke, dann haben wir es. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten, die wir schon vorher hatten. Nämlich entweder verweilen bis zur nächsten Nacht, durch den Luftschacht rausklettern oder hochgehen und sich oben den Tempel angucken am helllichten Tage.
Ja, ich gebe zu, dass ich weiter einfach, naja, feige war. Ich habe einfach abgewartet.
Ah, du hast abgewartet. Ich bin in den Tempel gegangen.
Ah, okay. Dann haben wir wahrscheinlich die gleiche Begegnung an unterschiedlichen Orten.
Ach, echt?
Ich weiß es nicht. Also bei mir kommt dann im nächsten Abschnitt jemand aus dem Tempel runter.
Ah, das kann sein. Abgefahren. Okay, also ich gehe jetzt hoch in den Tempel, um mir mal den Tempel anzugucken. Es wird ja wohl niemand hier kommen. Das geht auch ganz leicht, weil ich muss bloß diese Treppe betreten und dann geht oben die Steinplatte wieder auf. Da muss man gar nichts weiter machen. Das ist nicht geheim oder so. Ist ja auch ganz logisch. Man muss ja hier hoch und runter gehen können. Kann ja nicht jeder mal durch den Luftschacht gehen wie du.
Ja, also falls die Toten mal wieder aufstehen, die müssen einfach nur hingehen.
Ja, genau. Müssen mit ihren Skelettfüßen da drauf treten, dann geht das schon. Du wunderst dich ein bisschen, dass hier niemand ist. Also es ist ein friedlicher Ort hier. Warum sind hier eigentlich keine Bewohner? Und jetzt werde ich wieder gefragt, will ich auf die Nacht warten oder will ich den Tempel ins Freie verlassen? Dann warte ich jetzt hier einfach mal oben. Ich habe ja unten schon gewartet, dann kann ich auch mal oben warten. Und da langweile ich mich schauderhaft. Die Zeit vergeht nur langsam. Ständig kreisen meine Gedanken um die gleichen Fragen. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was habe ich gemacht? Es gibt keine Antworten, ich verliere den Verstand. Ich weiß nicht, wie viele Stunden vergangen sind, doch irgendwann werde ich vom sanften Knarren des Tempelportals aufgeschreckt. Aus meinem Versteck heraus beobachte ich eine liebreizende junge Frau, die in eine weiße Kutte gehüllt das Heiligtum betritt. Die traurigen, goldenen Augen gen Boden gerichtet, schreitet sie zwischen den Gebetsbänken entlang. Fasziniert von ihrer exotischen Schönheit, kann ich nicht die Augen von ihr lassen. Ihr langes Haar glitzert wie von güldenem Schein erfüllt, während sie ein kurzes Gebet schluchzt. Und jetzt fragt das Spiel mich, ist dein Körper in ein Orgellaken gehüllt?
Hä? Ein was?
Ein Orgellaken.
Was ist ein Orgellaken?
Ja, ich habe keine Ahnung.
Warum sollte eine Orgel ein Laken haben?
Ich weiß es doch auch nicht. Ich möchte sagen, ich habe das deutlich verneint und auch gesagt, dass ich sowas nie tun würde. Dann beobachte ich, wie die Dame zur Orgel geht und das Laken zur Seite nimmt.
Ah.
Offenkundig wäre das jetzt peinlich gewesen, wenn sie eine total verschmutzte Orgel vorgefunden hätte und dann sich in den Raum gedreht hätte und gesagt, hat da jemand ein Laken an? Und dann setzt sie sich dahin und ich schaue ihr zu, was sie da macht. Sie drückt und zieht an einigen weißen Knäufen und beginnt zu spielen. Sanft erklingen unzusammenhängende Töne. Und dann spielt sie ein Trauerlied und es ist eine schwere Melodie, die durch den Tempel wabert und sich dann in meinen Schädel bohrt. Kopfschmerzen überkommen mich, der Boden schwankt, die Welt dreht sich, ich stöhne auf. Die Frau sagt, ist da wer? Meine Sinne sind wieder klar. Laufe ich schnell weg? Schleiche ich mich an und hau sie um? Oder spreche ich sie an und frage sie um Hilfe?
Wow, bei dir passiert viel mehr als bei mir. Und hast du sie K.O. gehauen oder bist du weggelaufen?
Nee, ich habe sie K.O. gehauen.
Charmant.
Also ich meine, durch den Eingang entkommen ist ja das, was ich die ganze Zeit nicht will. Ich will ja nicht raus am Tag. Da habe ich das Gefühl, dass mich das zu den Wachen führt. Und sie um Hilfe bitten, wie ich da so stehe, in meinem weißen Leinenhemd mit dem Gebetbuch und den blutigen Klauen. Ich weiß nicht.
Also es hätte schlimmer sein können, du hättest das Orgellaken anhaben können.
Ja, das stimmt. Das wäre vielleicht noch lustig gewesen. Ich bin einfach hingelaufen und habe sie umgehauen. Das geht auch total easy. Ich betäube sie mit einem einzelnen Schlag in den Nacken. Offenkundig habe ich da so Fähigkeiten zu.
Oder sie ist sehr empfindlich.
Oder sie ist sehr empfindlich, genau. Und dann fällt sie um, sinkt in meine Arme, ihr Gewand ist warm und weich, es baumelt um ihren Hals ein Priesteramulett und dann hält die Zeit an. Alles wird langsam, wie durch Morast bewege ich mich durch Sirup und dann steht es alles still. Ich lasse die Frau los, aber ihr Körper fällt nicht zu Boden, sondern sie bleibt in dieser Haltung gegen alle Schwerkraft. Der Moment ist wie eingefroren. Ich blicke auf und da steht ein menschenähnlicher Schatten. Lies weiter bei Kapitel 100.
Der letzte Abschnitt, ja. Da hat es mich auch deutlich schneller hingeführt. Ich gammel halt in der Krypta rum. Irgendwann kommt diese Priesterin, die bei dir an der Orgel rumgespielt hat, die Treppe runter und sieht unglaublich toll aus. Und dann, während sie die letzte Stufe runtergeht, friert die Zeit an und ein Schatten taucht auf.
Und der Schatten nimmt dich jetzt fest. Der kommt zu dir, packt dich mit steinhartem Griff, zieht dich ran. Silbern glänzende, pupillenlose Augen durchdringen meinen Geist. Todbringende Kälte in meinem Körper, blutgefriert, hilflos, siegessichere Lächeln, nachtschwarzes Überwesen, Ohnmacht. Prolog beendet.
Lies weiter in Kapitel 1, der schwarze Turm. Aber was als nächstes kommt, ist Regelwerk 2, Eigenschaften und Kampf.
Ja, genau. Das Spiel fragt dich netterweise noch, ob du den ersten Schicksalspunkt gefunden hast. Und wenn nicht, sollst du es nochmal versuchen. Ja. Das haben wir aber natürlich, weil wir Profis sind.
Ja, total.
Und jetzt beginnt das Spiel, dir seine Regeln zu erklären. Nachdem es vorher das nur rudimentär gemacht hat. Das finde ich eigentlich ganz clever. Es ist eigentlich ganz nett, dass es versucht hat, dich so reinzuführen. Das hat es vielleicht noch ein bisschen zu direkt gemacht für meinen Geschmack. Aber jetzt erklärt es dir die grundlegenden Regeln, wie auch Kampf funktioniert und sowas.
Ja.
Aber was du natürlich nicht hast, ist hier, worauf ich mich ja immer freue bei solchen Büchern, du hast ja keine Charaktererschaffung, weil du ja dieser Ugarit bist.
Ja, das ist mehr oder weniger vorgegeben. Also Charakterentwicklung, die können wir ja beeinflussen. Aber wir starten grundlegend mit den gleichen Werten. Es sei denn, ich weiß nicht, ob das bei deiner Version drin ist, bei meiner ist es, wir wollen den Hardcore-Modus.
Ja.
Wir können alle Werte nochmal schlechter machen, wenn wir ein krasseres Erlebnis wollen.
Ja, echt?
Ja, das ist schon am Anfang, ja. Also wir starten eigentlich ja mit 6 in den beiden wichtigen Attributen. Also es gibt so 2 Grundattribute, Stärke und Geschicklichkeit, die jeweils wohl auch an eine Sonnengottheit und eine Mondgottheit gebunden sind, von denen sich Angriff und Verteidigung ableiten. Und es hat mir am Anfang gesagt, ja, starten wir auf 6, sei denn, Sie wollen das richtig hart haben, liebe Lesende, dann fangen Sie mit 5 in beiden an.
Ja, siehst du mal, weil ich nämlich so ein harter Bursche bin, bei mir gibt es diese Option gar nicht, ich habe gleich 5.
Siehst du, ich spiele offensichtlich hier auf dem leichten Modus, okay, ja. Durch die unterschiedlichen Editionen.
Ja, sie haben das Buch leichter gemacht. Also bei mir fängt das einfach an mit Stärke 5 und Geschicklichkeit 5, das ist auch fest, diese beiden Werte. Und dann erklärt es, wie sich Angriff und Verteidigung daraus ergeben. Der Angriffswert ist die Summe aus Stärke und dem Trefferbonus deiner Waffe. Und die Verteidigung ist die Summe aus Geschick und dem kumulierten Bonus deiner Kleidung. Also sehr einfaches System, aber relativ klar. Dann hast du Vitalität als Wert. Das ist die Gesundheit sozusagen, die Health Points. Nur, dass es hier keine Punkte gibt, sondern dass es einfach 6 Stufen gibt. Fit, normal, angeschlagen, verletzt, kritisch, tot. Und immer wenn du erwischt wirst, gehst du eine Stufe weiter runter. Also du hast sozusagen nur 6 Trefferpunkte. Und dann gibt es hier noch eine Regel, die für Hardcore-Typen ist. Nämlich, du kannst jetzt wählen, ob du ab dem Status verletzt noch einen Abzug haben willst auf deine Werte oder nicht.
Oh, siehst du, das ist bei mir fest vorgesehen.
Ah, genau. Ich kann jetzt hier wählen, ob ich das machen will, weil wenn ich verletzt bin, dann habe ich einen Abzug auf 1 auf beide Werte und bei kritisch verletzt einen Abzug auf 2. Und das muss ich mir dann auf dem Charakterblatt ausdrücklich markieren, dass ich das haben will. Das habe ich natürlich gemacht, weil ich bin ja ein harter Bursche.
Okay. Nee, bei mir ist das wirklich fest eingebaut.
Naja. Dann erwähnt es noch, dass es Tests gibt und wie man die macht, weil es hat nämlich so ein System, man kann das ohne Würfel spielen, man könnte auch einfach würfeln. Und auf jeder linken Seite im Buch sind immer 3 Würfel abgebildet. Ein sozusagen Verteidigungswürfel, ein Angriffswürfel und ein Basiswürfel. Und was du eigentlich immer machst, die ganzen Tests sind, dass du einen von diesen beiden Würfeln nimmst, also entweder den Angriffs- oder den Verteidigungswürfel, den Stärke- oder den Geschicklichkeitswürfel und zählst den anderen dazu und zählst deine Zahl hier zusammen und dann guckst du, ob du einen Wert damit übertroffen hast. Das ist im Kampfsystem ganz exemplarisch. So, wenn du jetzt halt Denn wenn das Monster Verteidigung 10 hat, dann musst du deinen Angriffswert nehmen, was weiß ich, 5, 6, 7 und dann mit diesen beiden Würfeln, dem Angriffswürfel und diesem Basiswürfel zusammen über dessen Verteidigung kommen. Dann hast du getroffen. Und wenn das Monster angreift, dann musst du genauso nur mit deinen Verteidigungswerten über dessen Angriff würfeln. Also eigentlich bist immer nur du der Aktive. Es gibt nicht so, dass es sozusagen hin und her wechselt und beide würfeln, wie das in manchen Spielbüchern ist.
Und also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es sogar so, man schlägt nur eine Seite auf und die Seite entscheidet über diesen gesamten Waffengang. Ah. Einmal über meinen Angriff, einmal über meine Verteidigung. Und erst wenn es in eine weitere Runde geht, schlage ich dann die nächste Seite auf.
Ah, stimmt, da hast du recht.
Das ist tatsächlich einfach sehr schnell.
Ja, das ist zackig.
Ja.
Du hast ja auch nicht viele Trefferpunkte.
Ja, die Gegner auch nicht.
Genau, du hast ja nur 6 und das Beispielmonster hier in dem Regelwerk hat 3. Also die Kämpfe sind wirklich zack, zack vorbei, glaube ich.
Ja, also ich habe ja wie gesagt auch noch weiter gespielt und da habe ich auch Kämpfe gehabt, die wirklich sehr schnell entschieden waren. Das ist eigentlich echt angenehm.
Ja, ich finde ja, Kämpfe gehören nicht zu den Stärken von Spielbüchern meines Erachtens. Und ich bin immer froh, wenn es davon nicht zu viele gibt.
Aber das hier hat ein eigenes Kampfkapitel.
Ja, da werde ich mich noch anfreunden müssen.
Also nein, das heißt tatsächlich nur, dass wenn es einen Kampf gibt, du oft erstmal noch Entscheidungen treffen kannst, wie willst du hinterhältig angreifen oder direkt von vorne. Das sind so Sachen, die ich jetzt schon hatte. Das heißt einfach nur, der Kampf selber kriegt noch ein paar erzählerische Schritte, die aber nicht das Kapitel, in dem wir uns bewegen, aufblähen.
Das ist aber nett. Auch ganz clever gemacht, finde ich.
Ja, also das eigentlich alles erscheint mir hier ganz clever gemacht. Ich meine, es hatte auch ein paar Auflagen, um cleverer zu werden. Und wir merken ja schon, dass es durchaus einzelne Unterschiede gibt, nicht nur im Text, sondern eben auch hier ein kleines bisschen im Regelwerk. Aber bisher ist mein Eindruck irgendwie, das funktioniert alles richtig gut.
Ja, das habe ich auch. Also es versucht wirklich seine Textpassagen, die durchaus ausführlich sind und ganz atmosphärisch, dass sie die nicht überfordern mit diesen typischen Strukturen, die manchmal so Spielbücher haben, dass du halt dann, keine Ahnung, 6 Passagen hintereinander hast, wo du nur links oder rechts gehst und so, die nur einen Weg darstellen oder dann 1000 Kämpfe oder so. In dem ist es alles, was man auslagern kann, auslagert. Auch das mit der Bonussektion hat mich sehr gefreut irgendwie.
Ja.
Das fand ich ganz überzeugend. Auch wenn es vielleicht gar nichts bringt oder so, ist es ja einfach schön, dass es so einen Belohnungseffekt gibt, dass das Spielbuch einen dafür auch so feiert, dass du die Sektion gefunden hast.
Dass du die Leiche angegrabbelt hast. Seien wir doch mal ehrlich. Es belohnt uns dafür, dass wir keinen Respekt vor den Toten haben.
Ich sage, das ist charakterpassendes Verhalten von Ugaritz.
Das glaube ich auch, ja. Ich meine, das hier sind Sonnenpriester. Offensichtlich haben wir nicht viel für die übrig. Wir haben ja gerade offensichtlich einen umgebracht. Also, warum dann vor ihren Leichen Respekt haben? Dass wir nicht noch irgendwie die Krone und das Schwert mitgenommen haben, finde ich fast ein bisschen schade. Aber wir haben immerhin eine kleine, dicke, zwiegeschlechtliche Gestalt mit einer Lücke für eine Perle oder irgendwas anderes drin. Keine Ahnung, ob das nur Deko ist oder noch wichtig wird.
Werden wir die noch haben im nächsten Kapitel, weil wir sind ja jetzt erstmal in keinem guten Zustand. Aber darüber sprechen wir nächstes Mal, weil das nächste Kapitel wird ja, ohne da jetzt reingeguckt zu haben, es wird ja starten mit Sie erwachen im Kerker.
Ich habe schon reingeschaut und du hast recht.
Ja, damit war zu ahnen, ja.
Ja, man erwacht in einem Kerker und man hat nichts mehr.
Ja, genau.
Toll.
Aber das ist ja eine beliebte Rollenspielmechanik. Ich fand das mal ein bisschen lazy Storywriting, diese ganzen Kerkergeschichten, aber eigentlich ist es immer eine coole Situation.
Ja.
Schon okay. Und es passt zu diese ganze Stimmung von Flucht und Gejagtsein und Unsicherheit und du bist hier nicht so der Held, der so reingeht im Dungeon Crawl in die Orkhöhle und der große Rächer ist oder der Schatzjäger, sondern hier der Gejagte, das gefällt mir ganz gut.
Ja, also generell, ich hatte wirklich Spaß auch beim Lesen, beim Durchspielen und ich wäre sogar auch durchaus interessiert daran, was noch alles hätte passieren können, allein im Prolog. Offensichtlich hätten wir ja echt kämpfen bzw. uns Schaden einfangen können und andere Orte finden.
Ja, genau. Wir hätten hier mit Glassplittern übersät und einem Bolzen im Bein ankommen können. Keine Ahnung, wer so stampig spielt. Also mal ehrlich, ja.
Wir haben natürlich hier den Idealweg gefunden, indem wir gegen den Baum gesprungen sind und nur kurz bewusstlos waren und uns dann im Dunkeln in einem Tempel in der Krypta versteckt haben. War offensichtlich alles richtig, sag ich mal.
Das glaube ich
auch. Und du hast sogar noch Orgelspiel bekommen.
Ja, mir wurde sogar noch Orgel vorgespielt. Ja. Genau, ich habe alles gesehen. Gut. Dann erstmal vielen Dank, dass du da mit mir durch dieses Abenteuer gegangen bist bisher. Dann starten wir in der nächsten Folge so richtig dann mit Kapitel 1.
Jawohl, vielen Dank, dass das jetzt hier in eine zweite Staffel geht. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut und Ich bin auch wirklich sehr zufrieden mit der Buchauswahl. Ich habe richtig Spaß schon, muss ich sagen.
Das kann ich unterstützen. Also ich bin ja immer euphorisch am Anfang bei diesen Staffeln und die Schmerzen kommen erst hinterher, aber das scheint jetzt hier ein sehr angenehmes Werk zu sein.
Gucken wir mal, ob wir noch Schmerzen bekommen.
Dann vielen Dank auch euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.